Die erste Entwicklung, die ich sehe, ist, welche Rolle werden Altenpflegeheime künftig spielen? Für mich ist das solitäre Heim auf der grünen Wiese, das für sich existiert und keine Beziehungen zum Nahbereich hat, zu den Menschen hat oder zur sozialen Infrastruktur, wird es schwer haben, sondern die Altenpflegeheime, vollstationären Einrichtungen werden sich als Kompetenzzentren in Sachen gelingendes Alter entwickeln müssen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Dr. Stefan Arendt zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Sozialmanagement und neue Wohnformen und hat ja doch schon eine etwas längere Karriere in der Pflegebranche hinter sich. Ich hatte die große Ehre, ihn letztes Jahr beim Altenheim-Management-Kongress erstmalig persönlich kennenzulernen. Ja, moin Stefan.
Ein herzliches Grüß Gott aus München, lieber Christoph, Richtung Dessau.
Ja, Weltstadt Dessau, haben wir auch lange in Köln drüber gesprochen, dass wir mehr Veranstaltungen in Dessau machen sollten. Bin ich auch großer Fan von dem Gedanken.
Genau. Nee. Wir werden das vertiefen müssen. Also ich bin dafür, dann auch Wörlitz mit einzubeziehen und dass ihr so ein bisschen Werbung macht für eure wunderschöne Stadt und eure wunderschöne Region. Also ich würde kommen, lieber Christoph.
Ich gebe mir größte Mühe. Ich versuche noch, da ein paar Kollegen zu überzeugen, auf jeden Fall. Stefan, es kennt jetzt nicht jeder, also du bist schon sehr bekannt, muss man sagen, aber nicht jeder kennt dich jetzt so gut wie ich und saß mit dir schon mal bei einem Bierchen abends zusammen. Magst du vielleicht den Zuhörern mal erzählen, was du bisher in deiner Karriere so gemacht hast und was du jetzt gerade beim Institut für Sozialmanagement und neue Wohnformen so machst?
Ja, das mache ich sehr gerne. In der Tat bin ich schon seit über 30 Jahren in dem Bereich der Altenhilfe, der Seniorenarbeit, der Entwicklung von Wohnformen für das Alter tätig. Und das in ganz, ganz verschiedenen Rollen. Also von der Leitung einer Einrichtung, eines Wohnstiftes, über die Geschäftsführung, über die Bildung von einer ganzen Unternehmensgruppe, privat gewirtschaftlich geführt, Geschäftsführer, habe ich schon, und dann auch Vorstand von Kuratorium Wohnen im Alter hier in München. Und was ich immer wieder versucht habe zu verbinden, sind diese Managementaufgaben mit Publizistik, dass ich auch über das geschrieben habe, was die Branche umtreibt, was für die Branche wichtig ist, ob es neue Erfahrungen und neue Entwicklungen gibt. Und das gepaart mit Wissenschaft und das waren so, sozusagen ist das Paket eigentlich dann die vielfältigen Sichtweisen auf unsere Branche und unsere Herausforderungen. Und dann, wie du gesagt hast, Gründung eines eigenen Institutes, wo ich mich eigentlich mit allen Fragestellungen des demografischen Wandels und der Lebens- und Wohnform im Alter befasse und ein bisschen Gremienarbeit und dann auch immer auf der Suche nach neuen Innovationen, gerade jetzt in den ganzen Start-ups, in der Start-up-Szene und so sind die uns ja auch begegnet, digitale Medien und also das ist meine ganze Leidenschaft seit den Jahrzehnten dann, also sich um unsere Fragestellungen zu kümmern mit den verschiedensten Perspektiven und das macht große Freude, immer mehr eigentlich.
Ja, na, ich finde es vor allem cool, dass du eben schon auf so einen Erfahrungsschatz zurückblicken kannst. Und trotzdem noch so ein Hunger nach Innovation und auch nach digitalen oder auch nach neuen Wohnformen zum Beispiel hast. Also das ist eine schöne Kombination.
Ja, ich sehe das auch so. Also man hat seine Erfahrungen gesammelt und da ist mir sehr, sehr dankbar für und kann viele Dinge einordnen. Aber wenn wir in der Verantwortung nicht neugierig bleiben, wenn wir nicht nach Innovationen suchen und einfach auch mal das vielleicht eine andere Perspektive reinbringen, dann wäre das schlecht für unsere Branche, für unsere Aufgaben. Und von daher freue ich mich auch immer wieder, da die verschiedensten Kontakte pflegen zu können, neue Menschen kennenzulernen, die alle das Bestreben haben, das, was wir haben, weiterzuentwickeln, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser zu machen, anders zu machen. Und das gibt einem sehr, sehr viel Energie, auch immer wieder anzutreten und auch für bestimmte Themen auch zu brennen und auch die zu vertreten in der Branche.
Du hast in deinem Unternehmensnamen das Thema neue Wohnform ja recht ja, präsentativ oder repräsentativ drin. Ich frage jetzt mal ganz am Anfang, ich weiß, das ist eine relativ offene Frage, aber wie wird man denn in Zukunft im Alter wohnen, Stefan? Was ist da vielleicht in ein paar Sätzen dein aktueller Take?
Ja, das ist, blicke ich erstmal so ein Stück weit in die Geschichte. Als ich wirklich tatsächlich Anfang der 90er Jahre oder 1990, 91 mit der Branche in Berührung gekommen bin, aus der Publizistik kommend, da gab es drei Formen, die auch in dem Gesetz niedergelegt waren, in dem Sinne für das Alter. Es gab Altenwohnheime, es gab Altenheime und es gab Altenpflegeheime. Punkt. Das war es. Und damit ist man gestartet und hat gesagt, naja gut, viele alte Menschen leben ganz normal in ihren angestammten Wohnungen, in ihren Wohnquartieren, aber für die Institutionen gab es nur diese drei Wohnformen. Und je näher man sich dann diesem Thema genähert hat und sich mit beschäftigt hat, wurde klar, naja, das ist aber nur also das ist eine sehr vormoderne Art und Weise. Also da müssen wir jungen, neudenkenden Manager im Sozialbereich doch noch ein bisschen mehr eigentlich auf der Pfanne haben und noch ein bisschen mehr entwickeln. Und seitdem beschäftigt mich das eigentlich, dass wir ein sehr vielfältiges Angebot an Wohnformen und Pflegeformen für das Alter brauchen. Und so sind die ganzen Wohngemeinschaftskonzepte entstanden, so sind Hausgemeinschaften entstanden, das betreute Wohnen als eine selbstständige Form, Demenz-WGs, alles das, was wir kennen, sind Entwicklungen eigentlich der letzten 30 Jahre, für uns heute ganz normal, aber damals wirklich sind wir auch gegen viele Widerstände, mussten wir antreten und haben dort vieles auch aus dem Boden gestampft, einfach auch durch das Tun, durch die Innovationskraft und die Freude am Gestalten. So haben wir heute eigentlich ein ganz gutes, breites Angebot. Nicht jeder kennt es, aber wir haben es. Und dann kann man natürlich sagen, wie du richtig fragst, Mensch, wie wird das eigentlich in Zukunft weitergehen? Und ich glaube, dass wir da noch einige Entwicklungen vor uns haben. Die erste Entwicklung, die ich sehe, ist, welche Rolle werden Altenpflegeheime künftig spielen? Für mich ist das solitäre Heim auf der grünen Wiese, das für sich existiert und keine Beziehungen zum Nahbereich hat, zu den Menschen hat oder zur sozialen Infrastruktur, wird es schwer haben, sondern die Altenpflegeheime, vollstationären Einrichtungen werden sich als Kompetenzzentren in Sachen gelingendes Alter entwickeln müssen. Sie werden Satelliten haben, vielleicht kleine WGs, die in kleineren Orten noch angesiedelt sind. Sie werden ambulante Angebote haben, sie werden vielleicht auch medizinische Angebote haben. Sie werden also eine ganz, ganz andere Rolle spielen müssen, meiner Überzeugung nach, als sie es heute spielen, weil die Kompetenzen sind ja fantastisch. Die werden noch gar nicht so ausgedehnt. Das sind aber Sonderformen. Das normale Leben im Alter wird natürlich in den Quartieren, in den ganz normalen Wohnungen stattfinden und sie müssen eingebunden sein in die soziale Infrastruktur, sodass die größte Aufgabe sein wird, barrierefrei, wie Universal Design mäßig statten wir Wohnungen, das soziale Umfeld und die Teilhabemöglichkeit aus. Das wird da die große, große Aufgabe sein. Das sind die beiden großen Bereiche, die ich sehe für die Zukunft, diese beiden Wege, die mir da so vorschweben.
Ich sag mal, bei vielen Träger, egal ob die jetzt privat sind oder ob die jetzt gemeinnützig sind, sieht man diese Entwicklung ja auch heute schon. Also es ist jetzt noch nicht so, wie du es beschrieben hast, dass quasi das Altenheim so als das Kompetenzzentrum da ist und dann hat es seine Satelliten und seinen ambulanten Dienst. Also gut, an manchen Stellen schon, aber was ich gerade mitbekomme, also egal mit welchem Träger, fast egal mit welchem Träger ich spreche, jeder fängt da gerade an, seine Strategie für Demenz-WGs und betreute Wohnanlagen oder auch gehobenere Service-Living-Anlagen umzusetzen. Also wir hatten ja auch zuletzt zum Beispiel den Kip Sloan hier zu Gast im Podcast. Den kennst du ja auch ganz gut bei der Schönes Leben-Gruppe. Und der fängt ja jetzt dort an, diesen ganzen Bereich Service-Living eigentlich mit aufzubauen. Eigentlich auch ein Träger, der normalerweise aus der stationären Pflege mitkommt. Und hast du das Gefühl, dass wir da jetzt gerade schon die richtigen Weichen einschlagen oder fehlt es da noch an vielen Stellen an Verständnis oder auch, ich sag mal, an der Akzeptanz, dass die Zukunft eben nicht mehr klassisch stationär sein wird?
Also es gibt Träger, die diesen Weg einschlagen. Es gibt Träger, die das schon vor einigen Jahren gemacht haben, die sogenannten Komplexanbieter, zu denen ich damals auch zu den Protagonisten nicht geführt, jetzt gezählt habe. Also da ist schon eine Bewegung im Gange. Wir kennen natürlich aufgrund der Publizistik dann immer nur die guten Beispiele und finden das auch sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, dass also tatsächlich also so eine Ausweitung der Prozessketten ohne weiteres in vielen Strategiepapieren drinstehen, aber nicht alle sind natürlich unterwegs und manche müssen auch immer noch dagegen ankämpfen, dass man natürlich über Jahrzehnte in diesen Kategorien stationär, ambulant, teilstationär gedacht, gehandelt und auch finanziert hat, sodass das, wenn es jetzt aufbricht, genau richtig ist und auch sehr nah am Menschen ist, aber da stehen wir, glaube ich, immer noch am Beginn einer Entwicklung, die aber für die Zukunft absolut notwendig ist und auch die neue Zeiten und die neuen Bedarf und Bedürfnisse widerspiegeln werden.
Und was würdest du sagen, was ist die Ursache für diese Entwicklung, dass man eben sagt, okay, in Zukunft reicht eben dieses klassisch stationäre Pflegeheim nicht mehr aus, so wie es jetzt ist? Also ist das eine sich verändernde Erwartungshaltung der Menschen, die altern, oder ist es der Fachkräftemangel, oder ist es ein großes Potpourri sozusagen an Ursachen?
Also für mich ist es vor allen Dingen eine gesellschaftliche Entwicklung. Also ja. Wir sind ständig Veränderungen unterworfen und diese klaren Abgrenzungen, diese klaren Kategorien, die es früher gegeben hat, die was ja auch mit Lebensentscheidungen zu tun hatte, stationär, ambulant und teilstationär, dass das einfach nicht mehr passend ist für die heutige Gesellschaft, auch auf die ganzen sozusagen auch Erfahrungen, die wir sammeln, sodass wir einfach diese durchlässigen Konzepte brauchen, die einfach näher am Menschen sind, als die Schublade einmal aufzumachen, reinzustecken und wieder zuzumachen. Denn der große, große Wunsch eines jeden Menschen ist es natürlich, Selbstständigkeit, Autonomie, so lange wie es irgendwie geht, zu erhalten. Und da passen nicht die alten Kategorien dazu. Und gerade wenn ich an uns selber, an meine Generation denke, die Babyboomer, dann werden solche hybriden, flexiblen, wie immer wir sie nennen wollen, aber auf jeden Fall an der Normalität des lebensorientierten Wohnformen die Zukunft sein.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich meine, gut, zwischen uns liegen jetzt ein paar Jahre. Also ich bin jetzt 26, kann daher natürlich noch im jugendlichen Eifer arrogant daherreden, wie ich mir denn vorstelle, irgendwann mal alt zu werden. Also jetzt gerade habe ich auch noch die Entscheidungsmöglichkeiten dafür. Ob das dann später immer noch so ist und ob man dann den Luxus hat, selber eine Entscheidung treffen zu können, ist ja die andere Frage. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt so das klassische Pflegeheim angucke, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so aus meinem normalen sozialen Umfeld da einmal herausgerissen und dann in solch eine Einrichtung relativ abgeschirmt gesteckt zu werden. Da finde ich solche Konzepte eben betreutes Wohnen oder auch das, was der Konstantin Rehberg mit Livli macht oder mit der Kip Sloan mit jetzt ein schönes Leben wohnen. Weiß nicht, finde ich einfach ansprechender. Zumindest wenn ich irgendwann noch in der Lage sein sollte, das A zu finanzieren und B eben noch nicht entsprechend gehandicapt sein sollte, um dort eben nicht mehr einziehen zu können.
Da bin ich vollkommen bei dir und deswegen ärgert es mich manchmal dann auch, dass dann auch gerade in der Publizistik oder bei Befragungen oder bei manchen Postern in den sozialen Medien in dem Sinne genau diese Dinge vollkommen durcheinander gewürfelt werden und wo man da die Trennschärfe dann auch natürlich dann vermisst. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass das Pflegeheim eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Versorgung oder eine wichtige Funktion der Versorgung der Bewohner, der Menschen hat, wenn sie auf Pflege, auf dauernde Unterstützung rund um die Uhr in 24 Stunden angewiesen sind oder wenn eine Demenz da ist und so weiter. Und diese Profilierung, die brauchen wir ungemein, dass wir sagen, da gibt es Kompetenzzentren für besonders herausfordernde, schwierige Pflege- und Betreuungssituationen im Alter. Punkt. Das kann man natürlich nicht vergleichen von jemand, der auf der Suche ist und noch vollkommen selbstständig leben kann, der hochbetagt ist, aber der das Glück oder die Prophylaxe gut gemacht hat und so weiter, der noch vollkommen selbstständig leben kann. Den strebt es natürlich nicht in ein Altenpflegeheim, weil er gar nicht den Bedarf hat, und sondern der sucht natürlich eine andere Wohnform, die wo es vielleicht, ich sag mal, die Einbettung in Sorgenstrukturen gibt, aber die nicht im Vordergrund stehen müssen. Und von daher sehe ich immer dann diese manche Befragungen nach gewünschten Wohnformen im Alter sehr kritisch. Denn wenn ich die Gnade habe, das Glück habe, dass es mir gut geht, kreuze ich natürlich nicht an. Ich habe das Bedürfnis, in einem Altenpflegeheim zu leben, sondern natürlich will ich dann in einem betreuten Wohnen oder in einer familiären Situation sein. Also da muss man manchmal schon die Stirne runzeln über eine gewisse Form von, ja, Naivität bei solchen Befragungen. Denn das Leben und die Herausforderungen, die Entscheidungen sind natürlich immer ein bisschen komplizierter, als es für den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so lange in der Branche ist, sich dann in dem Sinne darstellt. Nein, von daher vollkommen klar. Also das ist die Aufgaben, die ein betreutes Wohnen hat, die ein Servicewohnen hat, die ein Wohnstift hat, sind in der Regel anders als ein hochspezialisiertes Altenpflegeheim. Und das muss man immer wieder dann in die richtigen Kategorien stecken und auch dementsprechend bewerten.
Jetzt dreht sich ja unser Podcast in der Regel um das Thema auch Digitalisierung in diesem Kontext. Hast du eine Meinung dazu, welche Rolle Technologie in Zukunft auch, ich sage mal, in diesem ganzen Wohnform spielen wird?
Ja, also ich befasse mich tatsächlich schon seit einigen Jahren natürlich immer wieder damit oder werde auch damit konfrontiert. Also ich habe gelernt oder benutze gerne, wenn es um Digitalisierung geht, oder um technische Hilfsmittel, eigentlich tatsächlich das Wort von der lebensdienlichen Technik. Also ich sehe in dem Sinne, was kann uns Technik bieten, was kann uns Technik an die Hand geben in unserer Branche, damit unsere Leistungen human bleiben. Und da bin ich natürlich immer neugierig und finde da auch bestimmte Applikationen und bestimmte Hilfsmittel sehr, sehr faszinierend, die zum Beispiel den Pflegeprozess unterstützen, die Mitarbeiter unterstützen, die Entscheidungen unterstützen, die vielleicht auch die ein oder anderen lästigen Tätigkeiten wegnehmen und die vielleicht auch zu Transparenz führen, wenn ein Angehöriger sich informieren will oder wenn ein Angehöriger da sich einbringen will in einen Prozess oder der Bewohner selber da einfach etwas wissen will. Oder wenn wir lebensdienliche Technik einsetzen, für Betreuungsleistungen oder auch zur Unterhaltung und vielleicht dann auch einen Reinigungsroboter laufen lassen, um dort vielleicht dann auch Mitarbeiter zu entlasten. Also Technik, Digitalisierung, Robotik wird uns helfen, dass unsere Dienstleistungen und unsere Angebote für Menschen human bleiben. Das ist mein Ansatz. Und so betrachte ich und bewerte ich doch alle Dinge, die an mich herangetragen werden, an neuen Erfindungen und neuen Innovationen.
Ne, ist ja vielleicht auch eine Frage der Erwartungshaltung zukünftiger Senioren, die eben mit entsprechenden Wohnformen leben möchten. Also wenn ich jetzt mal schaue, selbst meine Großeltern und der Bruder meines Opas war ich jetzt erst letzte Woche da, um ihn sozusagen seine E-Mail zum ersten Mal einzurichten, damit er dann anfangen kann, Online-Shopping zu betreiben etc. Das heißt eigentlich, die sind jetzt, ich sag mal, Ende 80. Selbst in dieser Generation ist das Internet jetzt ein Thema, sind Smartphones ein Thema, sind Laptops ein Thema. Also ich sag mal, wer das in Zukunft nicht bereitstellt in seiner Einrichtung oder auch die Infrastruktur, ein WLAN oder sowas bereitstellt, der wird ja dann wahrscheinlich einfach nicht, also da wird man dann nicht mehr wohnen, wahrscheinlich.
Ja, also es ist eine vollkommene Normalität in dem Sinne. Also auch meine Mutter mit der 80 in dem Sinne nutzt natürlich Smartphone, habe ich gerade vorher mit ihr WhatsApp oder Signalnachrichten ausgetauscht. Also das ist gar keine Frage und es ist tatsächlich Normalität, so wie ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass es dann irgendwann Normalität wurde, dass man einen Telefonanschluss zu Hause hatte, was wenige Jahre vorher noch nicht auf dem Land jedenfalls noch nicht so normal war, aber dann natürlich vollkommen normal wurde und derjenige, ich sag mal, die Gesellschaft und die Mitarbeiter und natürlich die Personen waren gefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Und so sehe ich das heute ganz genauso. Ist für mich tatsächlich keine Frage mehr des Alters, sondern der Bereitschaft und der Fähigkeit von Menschen, diese technischen Entwicklungen dann auch mitzugehen. Und Einrichtungen, ob es betreutes Wohnen ist oder Pflegeheim und so weiter, ohne eine gute IT-Infrastruktur oder Anbindung ans Netz, sind für mich heute undenkbar.
Ja, gibt es halt leider noch zu oft. Das ist sicherlich ein Problem, dass da der Ausbau der ganzen Infrastruktur mitunter zu langsam, zumindest also im betreuten Wohnbereich nicht so, aber.
Mich wundert das. Also, das ist, ich kenne ja dann immer die, mit Verlaub, die Ausreden mit finanziellen Ressourcen und Mitteln, aber Entschuldigung, die Zeiten sind vorbei, dass WLAN heute da in einen riesengroßen Budgetrahmen einzupassen wäre. Also ich glaube, das könnt ihr in eurer Generation in dem Sinne erst überhaupt nicht fassen und wisst ganz genau, was es da eigentlich dann geht. Und glaube ich, entlarvt auch den einen oder anderen, dass es eher eine Ausrede ist, als tatsächlich Fakt, heute in einem Gebäude ein WLAN, ein stabiles WLAN-Netz aufzubauen. Also für mich gehört es
Also
zu einem ganz, ganz normalen Standard dazu. Ich weiß, manchmal sind dann auch die humanen Ressourcen eher dann das Schwierige, dann die richtigen zu finden, die es aufbauen und die dann da auch dafür für die ich sag mal auch für die Betreuung dann in dem Sinne dann auch verantwortlich sind. Aber technisch ist das doch ein
ja.
Klacks mittlerweile.
Naja, das tatsächlich bin ich so schlussendlich überhaupt ja in Kontakt mit der Branche gekommen, weil ich hatte durch Zufall mal, es gab vor einigen Jahren mal diese erste WLAN-Studie von Pflegemarkt.com,
Ja.
wo es dann hieß, okay, das war glaube ich 2018 oder so, ein Drittel aller Pflegeheime in Deutschland haben gerade mal überhaupt ein WLAN. Von flächendeckend war da noch gar nicht die Rede und das war für mich damals mit meinen 22, 23 so unvorstellbar, dass diese Einrichtungen da technologisch so, ja, unterentwickelt waren, dass ich gesagt habe, okay, das Problem muss man lösen und wir bauen jetzt einen IT-Dienstleister für Pflegeheime. Das Geschäftsmodell hat dann nicht gut geklappt, eben wegen, weil niemand Geld ausgegeben wollte für WLAN damals. Aber gut, so bin ich dann zum Kerntable und jetzt zu diesem Podcast gekommen, also von daher, trotzdem okay.
Also zur Erläuterung in dem Sinne, also wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr neugierig und wir haben in Fulda den ersten Online-E-Mail-Kurs, Internet-Kurs vor der Jahrtausendwende mit den Bewohnern der damaligen Einrichtung Mediana gemacht, mit der Fachhochschule Fulda damals, der Hochschule Fulda jetzt. Und die Treiber sind vor allen Dingen auch die Bewohner und die Senioren gewesen. Wenn dann jemand in so einem Haus gewohnt hat, der gesagt hat, ich habe in der Türkei und Griechenland in den 20er, 30er Jahren, damals gab es diese Zeitzeugen noch, die Telefonnetze und die damalige Infrastruktur aufgebaut. Die haben gesagt, wir wollen da mitmachen. Was macht ihr denn da? Und macht Kontakte und wir wollen, E-Mail war das große Thema, wir wollen E-Mails schreiben und wollen korrespondieren. Und das habe ich da noch sehr, sehr gut im Kopf und von daher ärgert es manchmal, dass es manche Branchevertreter gibt, die da einfach nicht up to date sind. Punkt. Das geht nicht. Da müsste man eine ganze Ecke weiter sein. Ich kenne diese Untersuchungen auch und es gab ja auch von der Bank für Sozialwirtschaft eine große Studie zur Digitalisierung in der Branche. Und da merkt man, dass wir da noch ein bisschen nachholen müssen, wenn ich sehe, dass es große Träger gibt, wo es keine Digitalstrategie gibt und keinen Verantwortlichen dafür, sondern irgendwer im Management das, Klammer auf, mitmachen muss, dann sage ich, da haben wir noch Luft nach oben und die brauchen wir auch unbedingt.
Stefan, du berätst ja auch Träger, wahrscheinlich auch Kommunen, auch zu neuen Wohnformen. Wenn es da jetzt eben entsprechende Betreiber gibt, die sich auf den Weg machen möchten, die jetzt vor allem auch noch in der stationären Pflege unterwegs sind und sagen, hey, wir möchten uns da erweitern, wir möchten da, wie du eben deine Vision schon gesagt hattest, also wir möchten da breiter aufgestellt sein. Was wären denn ein paar Ratschläge, die du denen auf den Weg mitgeben kannst?
Sehr, sehr gerne. Also für mich in all den Jahren und die Erfahrung zeigen, dass Träger und Kommunen aufs Engste zusammenarbeiten sollten und müssten. Die Träger mit einer gewissen Kompetenz natürlich ausgestattet sind und in der Regel auch viel Erfahrung haben. Und die Kommunen natürlich die Aufgabe haben, Sorgestrukturen im Nahbereich, im kleinen Bereich aufzubauen, die für die Bewohner, für die Bürger wichtig sind. Und dass man sich Zeit nehmen sollte, um die wirklichen Bedürfnisse und Bedarfe zu ermitteln und die festzuhalten, bevor man irgendwo anfängt zu bauen. Also diese erste Projektphase, für die sollte man sich viel Zeit nehmen, um zu sehen, was gibt es für Angebote in einer Kommune, was sind fehlende Dinge, was brauchen wir, und dann zusammen mit den Gremien dann die richtigen Angebote passgenau in dem Sinne zu beschreiben. Also der wichtigste Tipp ist, vorher viel miteinander sprechen, sich gut miteinander abstimmen und die wirklichen Aufgabenstellungen einer Kommune zu erfassen oder eines Quartiers oder einer Nachbarschaft, bevor man irgendwie sagt, wow, da fehlt mir auf der Landkarte noch der rote Punkt für eine Pflegeeinrichtung oder für eine Tagespflege oder da gibt es die Vorgabe, ich muss noch eine WG gründen. Das ist alles wunderbar, aber das Wichtigste ist zu schauen, welche Situation findet man vor Ort und was sind wirklich dann die richtigen passgenauen Antworten, die man dann zusammen formulieren kann. Das ist für mich so das Allerwichtigste. Und da sollte man sich auch durchaus ein paar Monate Zeit nehmen, bevor irgendwie ein Bauantrag gestellt wird oder irgendwie der erste Spatenstich kommt. Es muss ein integraler Bestandteil einer Einrichtung sein oder Angebote sein, einer Kommune, wo gelingendes Alter vorne auf der Tagesordnung steht. Und bei Privatinitiativen, das passiert auch immer wieder, dass ich auch von Privatinitiativen beauftragt werde, vor allen Dingen privat organisierte WGs zu beraten oder ja, der Klassiker in dem Sinne, 5 Ehepaare überlegen sich zusammen dann das Alter zu gestalten. Dort empfehle ich immer sehr, sehr gerne, sich auch diese Zeit der Findung zu nehmen und genau dann abzuklopfen, welche Konsequenzen haben solche privaten Initiativen? Was bedeutet das für den Einzelnen, wenn er sich dort einbringt, finanziell, aber auch von seinen sozialen Kompetenzen? Also, dass solche Privatinitiativen bereit sind, so ein bisschen auch die Idealvorstellung, die man hat, dann auch vielleicht mal in Frage zu stellen und einfach dann auch sich 5, 6, 7 Stunden dann auch einfach dafür investiert, in so einem Gruppenprozess sich intensiv mit den Herausforderungen des Alters auch auseinanderzusetzen. Also investieren in Gehirnschmalz, bevor man die Ärmel gleich hochkrempelt. Das ist für mich immer so der wichtigste Tipp bei solchen Dingen.
Ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Und jetzt, also kann man sich da aus dem Ausland auch vielleicht was abschauen? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal mit dem Thorsten Anstedt gesprochen, der ja auch gerade so Quartiersentwicklung vorantreibt, der längere Zeit in den Niederlanden tätig war. Da gibt's ja auch so verschiedene Wohnmodelle, die da ja so ein bisschen als Utopie so angepriesen werden, dass das alles drüben mega toll funktioniert. Ich selbst habe damit noch gar keine Erfahrung, hatte auch noch niemanden außer dem Thorsten dazu mal sprechen können. Hast du da Einblicke, ob man sich da was abschauen kann?
Also wenn es um das Altern geht und um Pflege und Sorge, dann kann man ins Ausland schauen. Man sollte auch über den Tellerrand schauen. Man sollte sich aber dann nicht drauf verlassen, ich habe gehört das, sondern man muss direkt und unmittelbar hinfahren, weil da gibt es sehr viele Mythen und Mehren und man muss da immer wieder berücksichtigen, dass die Kulturen, auch wenn wir alles Europäer sind und uns verständigen können, und eine gewisse gemeinsame Geschichte haben, dass die kulturellen Ausprägungen aber recht unterschiedlich sind und dass man das immer auf der Folie sehen muss, welche tradierten Regeln gibt es, welche Verhaltensmuster, welche Rolle hat das Alter in Gesellschaften und in gesellschaftlichen Entwicklung, dass man das immer berücksichtigen muss, bevor man sagt, weil das in Holland ganz, ganz toll ist oder in den Benelux-Ländern oder in Frankreich oder in England, dann muss das doch hier auch funktionieren. Es gab immer wieder so Wellenbewegungen und immer wieder sozusagen dann auch immer wieder so Produktnamen, die dann bei uns auch aufgetaucht sind. Die wenigsten hatten wirklich eine Chance dann. Und es gibt viele, viele, die gescheitert sind, sodass ich es über mir zur Regel mache. Ich schaue mir regelmäßig Angebote im Ausland an. Und vielleicht finde ich 3 oder 4 Stellschrauben, die dann für uns in dem Sinne wichtig und interessant sind. Und die überlege ich, wie man die in dem Sinne letztendlich dann integrieren kann. Aber ein Modell 1:1 aus einer anderen Kultur zu übernehmen und sagen, das wird schon rennen, da würde ich immer vorwarnen. Und ich empfehle immer fahrt hin, guckt es euch an, fasst es an, redet mit Mitarbeitern und Bewohnern, bevor ihr etwas nachplappert, weil es immer nur nachgeplappert wird. Klammer auf, zum Beispiel, in jeder Diskussion hört man das ja, in den skandinavischen Ländern ist alles paradiesisch und wenn wir solche Zustände hätten, dann ging es uns allen besser. Den würde ich einfach, die, bevor sie es nachplappern, würde ich Ihnen einfach empfehlen, fahrt nach Dänemark, fahrt nach Schweden, nach Norwegen, Finnland, guckt es euch an und dann mischt euch in die Diskussionen ein, aber nicht einfach nur Worthülsen benutzen, die man selber nicht überprüft hat.
Ja, das ist, denke ich, richtig. Und wie gesagt, dieses Thema zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, ich glaube, Bützorg oder so, das ist der Name dort in den Niederlanden, der hat da irgendwie immer, egal mit wem ich da gesprochen habe, der sich da ein bisschen auskannte, das hat immer so einen Heiligenschein oben drüber bekommen, so nach dem Motto, das ist die Wohnform oder die Quartiersform, so muss es auch sein und da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen umso spannender auch mal eine andere Meinung dazu zu hören.
Ich habe, wie gesagt, ich habe im Sommer den Sommerurlaub genutzt und habe in Dänemark, in Norwegen, in Schweden und in Finnland mir Einrichtungen, Institutionen und so weiter angeschaut, als ich einfach mal einen Einblick gewinnen konnte, dass ich, weil immer wieder hört man das in der Branche über das Paradies Skandinavien, habe viel, viel Beeindruckendes gesehen, habe einschätzen können, welche Entwicklung wir in Deutschland schon genommen haben, habe zwei oder drei Punkte gesehen, die ich faszinierend fand, die ich auch publizistisch und in meiner Beratung in dem Sinne einsetzen werde. Der Blick über den Tellerrand ist absolut wichtig, um sich selbst in Frage zu stellen, aber bitte, bitte dann auf einer fundierten Basis und nicht sagen, allein die Tatsache, dass eine Einrichtung in Finnland funktioniert, deswegen muss sie noch nicht bei uns funktionieren, oder eine Nachbarschaftshilfe aus Holland 1:1 nach Niederbayern zu übertragen. Da ist schon ein bisschen mehr Innovation und Gehirnschmalz von uns Sozialmanager gefordert. Ja. Neugierig muss man halt sein.
Eine Frage zum Abschluss hätte ich noch und ich hoffe, ich darf sie dir stellen. Ja. Du für dich ein idealtypisches Bild, wie du alt werden möchtest?
Das gibt es, ja. Das ist ganz klar. Und meine Frau und ich und die Familie, wir arbeiten daran. Also ich habe vor kurzem so einen kleinen Text geschrieben über die Sorgen der Gemeinschaft, die Sorgen der Gesellschaft, über Caring Community. Und dabei ist mir nochmal bewusst geworden, wie kompliziert das ist, was es von uns Menschen abverlangt, wirklich die Verantwortung für andere Menschen und Sorge für andere Menschen zu tragen. Und das ist meine Idealform auch für das eigene Alter. Also eine sehr funktionierende Nachbarschaft, wo man investieren muss in seine sozialen Kontakte. Und das nicht nur als Stichwort, sondern wirklich ernst genommen, dass man dann dran arbeiten muss und dass man sich informiert, welche Hilfsorganisationen, welche soziale Infrastruktur, welche Sorgestrukturen gibt es? Wo ist ein gutes Pflegeheim und wo gibt es ambulante Dienste und wo ist eine Möglichkeit, auch hauswirtschaftliche Dienste zu haben? Also aktiv zu den richtigen Zeiten anfangen, seinen fixen Beitrag für sich selbst und für die Gesellschaft einer Caring Community oder einer sorgenden Gemeinschaft zu leisten. Und so ist die eigene Lebensplanung auch für mich und meine Familie.
Danke für den offenen Einblick und danke auch generell für das spannende Gespräch, Stefan.
Ja, danke auch. Und ich blicke gerade zu meinem Nachbarn, Herr Weber, wenn wir uns gestern Abend genau darüber uns unterhalten haben, welche Beiträge wir zwei leisten können, in dem Sinne, dass das auch mit den anderen Nachbarn funktioniert. Also das ist zurzeit ganz oben auf der Prioritätenliste. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich auch solche Gedanken mal ausbreiten konnte.
Ja, sehr gerne. Dafür ist der Podcast da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in Köln zum nächsten Altenheim-Management-Kongress. Und bis dahin, ja, hab noch eine gute Zeit.
Vielen, vielen Dank dir auch. Und entweder, wie gesagt, in Köln oder in Dessau. Einladung steht.
Ja, in Dessau. Stimmt. Ja, ich nagel mich drauf fest.
Genau.
So, mach's gut.
Tschüss, danke.